Herr ist gut, unvergleichlich gut. Und er hat nur gute Absichten mit uns. Und er sehnt sich so danach, dass unser Herz wirklich frei ist von jedem Misstrauen ihm gegenüber und dass wir ihm wirklich vertrauen. Und weil wir ihm vertrauen, auf ihn hören. Nicht aus Zwang, nicht aus einer gesetzlichen Enge heraus, sondern weil unser Herz ihm vertraut und weil wir wissen, das, was er sagt, selbst wenn unser Verstand das anders beurteilen möchte, wir sagen, er hat es gesagt und er meint es gut mit mir und er will mir nur Gutes, nur Gutes. So, ihr habt das schon gehört, das Thema heute. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und das ist ein wesentlicher, wichtiger Teil dieser Gesamtthematik, die Gemeinde im geistlichen Krieg, in der geistlichen Auseinandersetzung. Jesus sagt einmal, wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg ziehen will, dann berechnet er vorher, ob er überhaupt genügend Truppen hat, ob er genügend Stärke hat, ob er in der Lage ist, diesen König, der da gegen ihn kommt, zu überwinden. Und wenn nicht, dann lässt es lieber sein. Und wir sind auch Könige. Und wir sind auch in einem Krieg. Und wir haben auch Feinde. Und wir müssen überlegen, ob das, was wir da tun, wenn wir unter dem Ruf des Herrn vorwärts gehen wollen, ob das wirklich schon dran ist und ob das sinnvoll ist. Eine geistliche Offensive macht nur dann Sinn, wenn die Voraussetzungen für einen Erfolg wirklich gegeben sind. Und wir können nicht einen Feind besiegen, wir können nicht Gefangene aus den Klauen Satans herausholen, wenn selber da noch Anrechte des Feindes sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir da ganz, ganz, ganz klar sind. Und dass da keine Vermischung ist und dass da keine geheimen Fäden sind zu der Welt der Finsternis und keine Dinge sind, die da irgendwie uns verbinden mit etwas, womit wir eigentlich nicht verbunden sein möchten. So, die Bibel sagt ganz klar, Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt. Und trotzdem sagt sie auch, das ist kein Grund zur Nachlässigkeit oder zu einer falschen Selbstsicherheit oder zu einer selbstgemachten Stärke. Der Feind ist besiegt, aber dennoch ist er gefährlich. Und wir können ihn nur besiegen auf der Grundlage der göttlichen Ordnungen. Anders ist es nicht möglich. Wir haben schon die Stelle gelesen, aber ich möchte es noch einmal euch in Erinnerung bringen. Epheser 6, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das sagt völlig klar, wenn wir die Waffenrüstung nicht tragen, dann werden wir nicht bestehen. Weil die Waffenrüstung ist dazu da, damit wir bestehen können. Und ohne die Waffenrüstung werden wir nicht bestehen können. So, wir brauchen den ganzen Schutz, den Gott uns gibt. Der Teufel ist nicht zu unterschätzen, wir müssen ihn auch nicht überschätzen, sondern wir müssen genau wissen, unter welchen Bedingungen darf er zuschlagen, unter welchen Bedingungen darf er einfach seine bösen Werke in unser Leben hineinbringen. Petrus sagt, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel hat es auf dich abgesehen. Und am allermeisten sogar auf die, die sagen, wir gehen in den Krieg, wir jagen ihm Beute ab, wir wollen Menschen freisetzen. Der Feind hat es auf diese Menschen abgesehen, weil die ihm mehr schaden als ein schlafender Christ. Und deswegen sollen wir nüchtern sein. Wir sollen wachen und wir sollen wirklich genau hinschauen, wie die Verhältnisse sind in unserem Leben und ob der Schutz Gottes da ist und wie wir hineinkommen in den Schutz Gottes. Aber dieses Wort spricht auch davon, dass der Teufel eben sehr begrenzt ist. Er kann nicht einfach, weil er das so will und weil er sich das vorgenommen hat, er kann nicht einfach irgendeinen Christen verschlingen. Er kann nicht sagen, der gefällt mir am wenigsten und den verschlinge ich jetzt. Nein, er muss suchen, bis er jemanden findet, der eine Blöße gibt, bis er jemand findet, der nicht geschützt ist. Der Teufel ist nicht allmächtig. Nur weil er voll Hass getrieben ist, kann er nicht über irgendeinen x-beliebigen Christen herfallen, sondern er muss suchen, wo jemand eine offene Tür ihm bietet. Und er kommt dann hinein. Und alles, was er tut, Jesus sagt, ist, er will rauben. Er raubt uns die Freude am Herrn, er raubt uns die Freiheit, er raubt uns die Leichtigkeit, die wir haben können im Heiligen Geist und die Gemeinschaft mit Gott. Er raubt uns vielleicht unsere Gesundheit oder unsere emotionale Stabilität und er wirkt. Und wenn das immer weitergeht und das nicht unterbrochen wird oder er ihm Widerstand entgegengebracht wird, dann kann das bis dahin gehen, dass er Menschen umbringt. Das ist, was der Teufel tut. Er raubt, er wirkt und er bringt um. Lass uns einmal zu 2. Thessalonicher gehen. Und dort finden wir eine interessante Schriftstelle, die uns zeigt, erstens, dass sehr wohl Christen vom Feind gebunden sein können und aber auch zeigt, was der Ausweg ist, wie sie, wenn sie einmal gebunden sind, wie sie wieder herauskommen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil eben im Rahmen dieser religiösen Endzeitverführungen gibt es eine Menge Durcheinander. Und eins der Hauptgebiete, wo es gefährliches Durcheinander gibt, sind selbstgemachte Ideen über Befreiung, die nicht aus dem Wort Gottes kommen. Und es gibt sogar Befreiungsdienste in Anführungsstrichen, die führen dazu, dass Menschen dämonisch gebunden werden. Das ist Tatsache. Und wir müssen Unterscheidung haben, wir müssen wissen, was sagt die Bibel über wahre Befreiung und auf welcher Grundlage geschieht das. Und hier heißt es, ich lese mal ab Vers 24, damit wir den ganzen Zusammenhang haben. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Die Widersacher in der Gemeinde sollen zurechtgewiesen werden und hoffen, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gebe, also ein Umdenken, eine völlige Umorientierung ihrer Gesinnung zur Erkenntnis der Wahrheit. Und wer die ganzen Tage dabei war, der weiß, was das für ein Schwerpunkt schon gewesen ist. Buße, Umkehr, eine neue Gesinnung, damit man die Wahrheit erkennen kann und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Gläubige in der Gemeinde sind gefangen vom Feind an irgendeiner Stelle in ihrem Leben und sie haben das, was in der Psychologie man nennen würde, Zwänge. Sie tun etwas, was sie eigentlich nicht tun wollen. Sie tun etwas sozusagen wie gegen ihren Willen. Sie werden in irgendeinem Bereich fremd gesteuert. Das ist irgendein Bereich, wo nicht die Freiheit ist oder vielleicht sogar mehrere Bereiche. Sie sind gebunden vom Feind. Und sie werden gezwungen, den Willen des Teufels zu tun. Aber Erlösung ist, wir sind befreit, den Willen Gottes zu tun. Das ist Erlösung. Nicht nur Erlösung von der Hölle, sondern Erlösung zum Gehorsam. Erlösung, um ein wohlgefälliges Leben zu leben. Das ist Erlösung. Wir sind befreit, endlich einmal vom Zwang unserer selbstsüchtigen Natur. Wir sind jetzt befreit, nicht mehr das tun zu müssen, was wir fühlen, sondern wir sind befreit, das tun zu können, was wahr ist, was richtig ist und was wir wirklich wollen. Das ist die Freiheit. Das ist die wahre Freiheit eines Christen. Die Freiheit zum Gehorsam. Möchtest du diese Freiheit? Liebst du diese Freiheit? Sagst, das ist es, da will ich hinein, in ganzer Breite. Ich will nicht irgendeinen Bereich meines Lebens dem Feind überlassen, nicht irgendeinen Bereich. So Menschen können gebunden sein vom Feind. Und was sie brauchen, ist dann nicht irgendwie ein verrücktes, wildes Seminar, wo ohne Basis vom Wort Gottes einfach irgendwie wild rumgefuchtelt wird und Leute da irgendwie den ganzen Abend nur wie verrückt manifestieren oder einmal vollbrechen oder irgendwie solche Geschichten. Was sie brauchen, ist Buße und ein Befreiungsdienst ohne Buße, ohne Bereinigung, ist eine religiöse Täuschung. Und es gibt solche Dienste. Wenn sie noch nicht bei euch angekommen sind, in unserem Land sind sie. Und es ist so absurd, was dort abläuft. Es ist so verrückt. Und Leute reisen mit. Und immer dieselben Leute werden im nächsten Meeting befreit. Und sie sagen sogar, du brauchst sowieso 3 Jahre intensiven, wöchentlichen Befreiungsdienst, bis du frei bist. Lieben, das ist nicht das Evangelium eines mächtigen Erretters. Das ist eine religiöse Täuschung, die Leute unter ein Joch bringt. Und sie werden süchtig nach Befreiung und sie werden abhängig von Menschen. Das ist nicht der Plan Gottes. Ich sage das hier mal in aller Deutlichkeit. Ich nenne keine Namen. Das ist auch nicht wichtig, Namen zu nennen, weil morgen kommt ein neuer mit demselben Konzept und du hast dir nur den Namen gemerkt, den ich genannt hätte und der hat aber einen anderen Namen und dann denkst du, dann wird das gut sein. Lerne das Prinzip. Befreiung von dämonischen Mächten ohne Buße ist eine Täuschung. Ganz einfach. Es ist eine Täuschung, es ist nicht der Wille Gottes, weil die ganze Sache der unsichtbaren Welt basiert nicht auf dem Prinzip der Stärke, sondern basiert auf dem Prinzip des Rechtes. Das müssen wir verstehen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn der Teufel ein Recht hat, dann können wir beten, dann können wir die ganze Gemeinde zum Fasten aufrufen, da können wir machen, was wir wollen. Wenn dieses Recht fortbestehen bleibt, dann wird die Qual des Feindes für diesen armen Menschen auch fortbestehen. Sogar wenn er zwischendurch vielleicht irgendwie ein bisschen Erleichterung erlebt. Und darum sagt Paulus so deutlich, das ist ja unser Thema, Epheser 4, 27. Gebt dem Teufel keinen Raum. Also er sagt nicht, der Teufel ist das Problem, sondern er sagt Christen, die nicht belehrt sind, die nicht ganz bei Sinnen sind. Christen, die nicht wissen, wie die Verhältnisse sind. Und die dann aus Leichtfertigkeit oder aus einem falschen Verständnis heraus ihrer Freiheit und aus einem falschen Verständnis von Gottes Gnade in das feindliche Territorium sich begeben und dort Raum machen für den Teufel. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist, was er verdient. Keinen Raum in deinem Leben. 0, nichts. Das ist, was er verdient. Und gib ihm, was er verdient. Was verdient er? Keinen Raum in deinem Leben. Keinen Raum. Halleluja. Weil den Raum, den du ihm gibst, nimmt er. Er kann nicht mehr nehmen als den Raum, den wir ihm geben. Er kann nicht einen Zentimeter mehr Raum nehmen, aber den Raum, den wir ihm geben, wird er mit Sicherheit nehmen, weil er getrieben ist von einem fanatischen Hass, dich zu würgen. Dich zu berauben, dich umzubringen. Und da braucht es nicht lange, wenn wir dem Feind Raum nehmen, bis er kommt und er nimmt diesen Raum ein. Gib ihm keinen Raum. Und wie geben wir dem Teufel Raum? Oder wie würde jemand dem Teufel Raum geben? Was bedeutet das? Indem man sich auf sein Niveau begibt. Indem man sich mit seinen Sachen umgibt. Gibt man dem Teufel Raum. Genauso gibt man Gott Raum. Die Knechte des Herrn, die Gott gerufen hat, oder die sich rufen ließen, den Namen des Herrn zu lieben, so heißt es in Jesaja 56, das sind die, die erwählen, woran er gefallen hat. Die erwählen, woran er gefallen hat. Die sagen nicht, ja, meine Gefühle gehen aber dahin, was soll ich machen? Die sagen, ich werde nicht mehr bestimmt von meinen Gefühlen, sondern ich bestimme meine Gefühle. Und ich wähle das, woran er gefallen hat. Und wenn meine Gefühle in eine andere Richtung gehen wollen, dann werde ich sie eines Besseren belehren. Und ich werde Herrschaft übernehmen. Und wenn wir lang genug das Richtige wählen und lang genug dem Verkehrten widerstehen, dann werden diese Gefühle, die uns in das Falsche ziehen, die werden zu Ende kommen. Die werden zu Ende kommen. Du bist nicht Opfer, du bist Gesetz vom Herrn zu regieren in deinem Leben. Und du hast alles bekommen, jede Autorität, die du brauchst, in deinem Leben, um zu regieren und zu herrschen. So, man gibt dem Teufel Raum, indem man sich mit seinen Sachen umgibt. Und noch einmal die Schriftstelle, die ich auch schon einmal erwähnt habe. Jesus sagt vor dem Kreuz, der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Halleluja. Darum war er, obwohl Furchtbares ihm bevorstand, war er nicht von Angst irgendwie weggepustet, sondern er konnte stehen und er konnte gewiss sein und er konnte in Ruhe bleiben und sagen, in mir findet er nichts. Er hat nicht die Kontrolle. Der Feind hat nicht die Kontrolle. Er findet nichts in mir. So, lass uns einmal den Kontext lesen von diesem Vers und dann sehen wir, wovon Paulus spricht. Epheser 4, 27 sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Komm, wir lesen mal die ganze Passage. Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Denkt mit. Denkt an, was sagt die Bibel im Teufel? Er ist der Vater der Lüge. Paulus sagt, lügt nicht mehr. Er ist der Räuber. Paulus sagt, stehlt nicht mehr. Er ist voller Zorn und Bosheit. Und Paulus sagt, achte auf deinen Zorn. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Er ist der Lästerer. Er ist der gemeine, böse, runterziehende, verachtende, anklagende Worte permanent von sich gibt. Paulus sagt, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Keine Anklage, keine Verdammnis, keine Verachtung, sondern Gnade. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Die Dinge, mit denen wir dem Teufel Raum geben, sind dieselben Dinge, mit denen wir den Heiligen Geist betrüben. Und all das ist in dieser Aufzählung hier enthalten. Bitterkeit, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bitterkeit entsteht in unserem Leben, wenn wir auf ungerechte Behandlung, auf Ablehnung und Bosheit, die uns entgegengebracht wird, nicht so reagieren, wie Gottes Wort sagt, dass wir reagieren sollen. Wenn wir nicht vergeben, dann wächst eine bittere Wurzel in uns. Und das Wort Gottes sagt, wir sollen eine solche Verbindung haben, wir sollen eine solche Familie sein als Gemeinde, wir sollen so Verantwortung füreinander übernehmen, dass wir Acht haben, ob dabei irgendjemandem eine bittere Wurzel aufwächst. Und wenn das so ist, was tun wir dann? Dann dienen wir diesem Bruder, wir dienen dieser Schwester. Das Wort gesagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin, klär das mit ihm. Nicht erzähl das der ganzen Gemeinde, geh du zu dieser Person. Und sage, was du da tust, ist nicht richtig. Was du da tust, ist gefährlich für dich und schlussendlich wird es gefährlich sein für uns. Weil eine bittere Wurzel wird dazu führen, dass Menschen bittere Worte des Misstrauens und der Anklage und der Verdächtigung von sich lassen und sie können viele andere verunreinigen. Das ist, was das Wort sagt. So, die Art und Weise, wie ich über Menschen spreche, ist nicht meine Privatsache. Ob ich das zu Hause in meinem eigenen Wohnzimmer tue oder ob ich das im Hauskreis tue, ob ich das in der Gemeinde tue. Die Art, wie ich spreche über andere Menschen, ist nicht meine Privatsache. Und für dich gilt genau das Gleiche. Weil Gottes Maßstab gilt überall. Zu Hause, in deinem Wohnzimmer und in der Gemeinde und auf der Arbeit, im Alltag, überall. Kein faules Wort, keine Lästerung. Wo wir uns erheben über andere und in verächtlicher, böser, glaubensloser, negativer, festlegender Weise über sie sprechen. Das ist die Redeweise des Teufels. Und wir brauchen Licht von Gott, dass unsere Redeweise diszipliniert wird, dass unsere Worte entsprechend sind, so wie Gott möchte, dass wir sprechen. Gott hat sehr präzise Vorstellungen, wie Christen reden. Und Christen reden ganz anders als Weltmenschen. Das meine ich nicht, dass sie permanent nur Bibelverse irgendwie zitieren. Aber da ist Gnade in ihren Worten. Und da ist Zuversicht und Glauben, dass Gott auch mit anderen Leuten, die vielleicht sich gerade irgendwie verrannt haben, noch zurechtkommt. Da ist nicht dieses sich freuen daran, dass andere so viel schlechter sind als wir. Das alles bedeutet Lästerung. Und besonders bei jungen Leuten, auf der Schule, an der Uni, Lästerung ist Volkssport. Lästerung ist Volkssport, ist das so? Und sogar wenn du nicht mitmachst beim Lästern, machst du dich schon verdächtig. Sie wollen einen zwingen, mitzumachen. Und nur wenn du nicht mitmachst, dann regen sie sich schon auf. Ja? Und wir machen nicht mit den Dingen, die aus dem Bereich der Finsternis kommen und die dem Teufel einfach eine Einladung bieten. Wir haben bei uns dieses Sprichwort, gib dem Teufel den kleinen Finger und er nimmt die ganze Hand. Ja? Und so ist das. Wir geben ihm Raum und er nimmt diesen Raum und er mischt sich ein in unser Leben. So, wir wollen auf diese Dinge Acht haben für uns selber und wir wollen so in Verbindung und Verbindlichkeit und Echtheit untereinander leben in der Gemeinde, dass Menschen das Recht haben, auf uns Acht zu haben. Und wir übernehmen die Verantwortung, auf sie Acht zu haben. Nicht als Spione oder irgendwie Kontrolleure, sondern weil wir sie lieb haben, weil wir ihr Bestes möchten. Deswegen haben wir Acht auf sie. Das ist ein wesentliches Merkmal von neutestamentlicher Gemeinde. Und da ist ein gewaltiger Unterschied zur herkömmlichen charismatischen Gemeinde. Da kann jeder in den dollsten Sünden leben, niemand weiß es und die es irgendwie bemerken, wollen es nicht sehen. Und alles läuft so weiter. Und das ist nicht neutestamentliche Gemeinde. Wir gehören einander, wir haben Verantwortung füreinander und wir dienen einander mit Ermutigung und Korrektur. Und wenn liebevolle Korrektur nicht hilft, dann kommt schärfere Zurechtweisung. Das ist, was die Bibel sagt. Paulus sagt, das sind Menschen, die müssen scharf zurechtgewiesen werden, damit sie im Glauben gesund werden. Und schlussendlich, wenn Menschen festhalten wollen an der Sünde und wollen nicht Zurechtweisung annehmen, nach einem Prozess von vielen, vielen Monaten oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr, irgendwann kommt der Punkt. Längst sind die Ältesten schon involviert in dieser ganzen Geschichte. Irgendwann kommt der Punkt, wo die Alternative da ist. Wir möchten, dass du hier bist bei uns. Aber du bist hier zu seinen Bedingungen, nicht zu deinen Bedingungen. Und seine Bedingungen sind, dass du aus der Sünde rauskommst, dass du aufhörst mit diesen Dingen. Und unter dieser Bereitschaft oder unter der Bedingung, dass du dazu bereit bist, darfst du hier bleiben. Und das ist, was wir möchten. Aber wenn du das nicht willst, dann hast du damit selbst beschlossen, dass du nicht mehr zu uns gehört. Das ist neutestamentliche Gemeinde. Anders wird die Gegenwart Gottes nicht hier Wohnung nehmen. Das müssen wir ganz klar sehen. Er kommt ab und zu mal ein bisschen besuchsweise, um zu sagen, hallo, ich habe so viel mehr für euch. Aber Wohnung nehmen und dass er dann lagert über uns, das ist noch etwas ganz, ganz anderes. Und da haben wir einen Weg zu gehen. Und der geht über diese Verantwortung, die wir füreinander haben. Und jeder von uns soll auf der Grundlage des Wortes sagen, und das nicht nur so zu sich sagen, sondern auch im Hauskreis mal sagen, ihr lieben Brüder und Schwestern, ich brauche euch. Und ihr seid dafür da, um auf mich aufzupassen. Ich bin so gefährdet, ich brauche liebevolle Aufpasser. Und ich möchte meine Verantwortung wahrnehmen und ich möchte auf euch aufpassen. Und ich gebe euch das Recht, in Liebe, in Wahrheit, in mein Leben hineinzusprechen. Wenn wir das tun, werden wir wachsen. Wenn wir das tun, werden wir wachsen. Und wir werden viele Menschen geheime, verborgene Aktivitäten einfach nicht mehr gestatten. Und sie werden dankbar sein dafür. Sie werden dankbar sein dafür. Eins der größten Probleme ist diese Wurzel der Bitterkeit, die entsteht, wenn wir nicht vergeben haben. Und der Herr motiviert uns und er warnt uns. Ihr kennt alle, denke ich mal, dieses Gleichnis in Matthäus 18. Wir nennen es das Gleichnis vom Schalksknecht. Und da war ein Mann, der war dem Herrn oder dem ja, er war ein Knecht und er war dem Herrn dort sehr viel schuldig und dann sollte er alles bezahlen und er konnte nicht. Und er sollte ins Gefängnis geworfen werden. Aber er hat so gebetet oder so gefleht und hat gesagt, bitte, nein, nein, ich werde schon irgendwie das in Ordnung bringen und ich werde alles bezahlen. Okay, und der Herr hat sich erbarmt über ihn und hat ihn losgelassen und hat ihm die ganze Schuld erlassen. Eine Riesenschuld. Und dann dreht er sich um und findet einen der anderen Knechte, der schuldet ihm einen relativ kleinen Betrag, gemessen an dem, was er schuldig war. Und diese Gnade, die er bekommen hat, ist er nicht bereit anzuwenden bei seinem Mitknecht. Und er sagt dasselbe, was am Anfang der Herr gesagt hat. Bezahle du, was du mir schuldig bist. So hat der Herr auch mit ihm gesprochen. Aber dann hat er sich besonnen und ist weich geworden und hat ihn losgelassen und hat ihm alles erlassen. Aber er war nicht bereit, diese Gnade, die er empfangen hat, weiterzureichen. Und er griff ihn, heißt es da, und er würgte ihn. Und das ist, was Menschen im Geist tun mit jemandem, dem sie nicht vergeben haben. Sie ergreifen ihn, sie würgen ihn und sie sagen, du wirst mir alles bezahlen. Das ist, was wir tun mit Menschen in der unsichtbaren Welt. Wir legen eine Schlinge um sie, wir greifen sie, wir würgen sie und wir fordern von ihnen. Wir fordern unser Recht. Bezahle du, was du mir schuldig bist. Als ich junger Christ war und der Herr kam dann einfach und fing an mit mir zu handeln über meine Vergangenheit und über Dinge, die jetzt in Ordnung gebracht werden mussten. Ein riesiges Thema war Bitterkeit und nicht vergeben wollen. Und er hat mir Menschen gezeigt und er hat mir im Bild gezeigt, bevor ich diese Schriftstelle richtig bewusst irgendwie wahrgenommen hatte. Und ich sah mich, wie ich Menschen, die mir wehgetan haben, gegriffen habe und geschüttelt habe und habe gesagt, bezahle du, was du mir schuldig bist. Das ist, was wir tun. Und wir dürfen es nicht tun. Weil diese Gnadenlosigkeit ist die Mentalität und das Herz des Teufels. Und Gott ist ein gnädiger Gott. Und wenn jemand sagt, vergib mir, ich will das nicht, ich will damit aufhören, ich wollte das nicht, bitte. Gott vergibt und so sollen wir auch handeln, genauso. Und Jesus motiviert uns zu diesem Lebensstil. Ich lese einmal ab Vers 32. Also dann hat der Herr das gesehen, dass er dann diese Gnade, diese Vergebung nicht weiterreichen wollte. Da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Ja, sollte er. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Das ist nur ein Gleichnis. Das ist eine Geschichte, eine erfundene Geschichte. Aber jetzt kommt die Anwendung, Vers 35. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen und das wird uns motivieren. Wenn wir glauben, dass das stimmt, was Jesus sagt über den Vater, dann sind wir hoch motiviert. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Jesus sagt, so wird der himmlische Vater mit uns handeln. Du sagst, nein, Gott ist Liebe, das wird er nie tun. Niemand kennt den Vater mehr als Jesus, der Sohn. Und wenn Jesus irgendetwas über den Vater sagt, wir sollten sehr gut hinhören. Und wir sollten aufhören mit unseren religiösen Träumereien und immer davon reden, Gott ist Liebe. Ja, Gott ist Liebe. Und wie die Liebe Gottes aussieht zu Menschen, die die Gnade, die sie empfangen haben, nicht weiterreichen wollen und die nicht vergeben wollen. Wie die Liebe Gottes zu diesen Menschen aussieht, das ist in diesem Vers hier beschrieben. Wie sieht die Liebe Gottes für einen solchen Menschen aus? Ihn ins Gefängnis zu werfen und dann ihm Besuch zu geben von Folterknechten. Das ist die Liebe Gottes. Das ist eine Schriftstelle, die ein sehr guter Test ist, wie weit wir infiziert sind vom religiösen Geist. Von einer humanistischen Liebe irgendwie gehirngewaschen sind. Gott hat uns sein Buch gegeben, um uns zu zeigen, wie er denkt und wie er mit uns umgeht. Und Jesus sagt es so deutlich, deutlicher kann man es nicht sagen. So wird euer himmlischer Vater mit einem jeden tun, der nicht vergibt von Herzen seinem Bruder. Da gibt es nichts zu diskutieren. Nein, das glaube ich nicht, das wird Gott nie tun. Gott wird nie etwas tun in meinem Leben, was mir schadet. Du hast einen Fantasie-Jesus. Aber einen Fantasie-Jesus kann man nicht fürchten. Einen Fantasie-Jesus kann man nicht gehorchen, sondern der muss uns gehorchen. Und das Wort Gottes ist uns gegeben, damit wir klar wissen, woran wir sind. Diese Folterknechte natürlich sind dämonische Mächte. Jeder, der mit der biblischen Bildersprache vertraut ist, der weiß sofort, was Folterknechte sind. Dämonische Mächte. So mit göttlicher Zulassung kommen dämonische Mächte in das Leben eines Menschen, der sich weigert, Gnade weiterzugeben. Das ist, was die Bibel sagt. Jeder von uns, der jetzt wach ist und der an das Wort glaubt und der bei Sinnen ist, sagt, okay, danke für den Hinweis. Ich weiß eins, ich werde darauf achten, jedem Menschen, egal was er mir angetan hat, für alles zu vergeben. Und wir kommen raus aus diesen Ideen, die manche so haben. Sie denken, ja, Vergebung, das ist ja so einfach. Da hat also jemand mir Unrecht getan und jetzt kriegt er noch obendrein noch die Belohnung, jetzt wird ihm noch vergeben und alles ist gut und wo bleibe ich? Du vergibst nicht für den anderen, du vergibst für dich selber. Du vergibst für dich selber. Jemand kam in die Seelsorge und hat dann sein ganzes Leid dort geklagt und gesagt, ja, und das ist passiert und das und das und das. Und mein Vater hat mein halbes Leben kaputt gemacht. Und der Seelsorger sagt, ja, und wenn du jetzt nicht vergibst, wird er die restliche Hälfte auch noch kaputt machen. Klingt hart, aber Leute, die in Träume sind und sich rechtfertigen und denken, sie haben ein Recht auf Gnadenlosigkeit, die muss man manchmal ein bisschen wachrütteln. Sagen, hallo, das sind die Realitäten, das halbe Leben ist kaputt. Ja, aber was ist mit der nächsten Hälfte, die vor dir ist? Soll das auch noch alles den Bach runtergehen? Oder willst du jetzt endlich einmal an die Freiheit kommen? Ich werde das nie vergessen, wie ich einmal mit einer Seelsorger, mit einer jungen Frau zu tun hatte. Früher habe ich als Pastor gedient, viele Jahre lang, und habe viel Seelsorge gemacht. Und da kam eine junge Frau, die starke Befreiung erlebt hat. Sie kam aus sehr viel Not und sie hat starke Befreiung erlebt. Und dann gab es noch ein letztes Treffen oder irgendwie gab es noch ein bisschen was zu klären und noch mal reinzuschauen in ein paar Dinge. Und dann kam heraus, dass da doch noch in ihrem Herzen so viel Anklage ist gegen ihre Mutter. Und ich habe ihr das alles erklärt und sie hat das verstanden und hat auch genickt und dann war alles irgendwie klar. Ich sage, okay, und jetzt gehen wir den Schritt, jetzt gehen wir vor Gott und du wirst die Schuld loslassen. Du wirst die Schuld wegschicken und du wirst deine Mutter loslassen. Das ist, was Vergebung ist. Die Schuld wird weggeschickt und die Person wird losgelassen. Das ist Vergebung. Und es beginnt mit einem Akt des Glaubens, mit einem Willensakt im Glauben. Und wir sagen, ja, ich will vergeben, Herr, ich will vergeben. Ja, wenn du Seelsorger bist, dann hörst du es eine Weile an, sagst, okay, gut, danke und jetzt tu es. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich will vergeben oder ich vergebe jetzt. Ich will vergeben ist eine Absichtserklärung, das ist schon eine gute Absicht, die da formuliert wurde. Aber die muss dann auch getan werden. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn man sagt, ich will vergeben, ist nicht das Gleiche wie ich vergebe jetzt, ich lasse los. Und wir waren an diesem Punkt, alles war erklärt, alles war gesagt, das Wort Gottes hat geredet, sie hat verstanden und dann war der Punkt, okay, jetzt erkläre das vor Gott, vor der unsichtbaren Welt und vergib deiner Mutter. Und auf einmal merkte ich, die wurde so komisch stumm und still und Und dann sah ich auf einmal in ihren Augen Hass. Hass trat in ihre Augen. Und ihr Gesichtsausdruck sagte, ich werde es nicht tun. Sie sagte das nicht mit Worten, aber ihre ganze Art, wie sie sich gab und das, was ihren Augen kam, war, ich werde es nicht tun. Und dann habe ich etwas erlebt, was mich zutiefst geschockt hat. So etwas habe ich nie wieder erlebt. Buchstäblich konnte man sehen, wie dämonische Mächte sich über sie hermachten. Und sie veränderte sich, ihr ganzes Gesicht veränderte sich. Und dann ist diese Frau eingefroren. Die Psychiater nennen das irgendwie Stupor. Die Leute werden in ihren Bewegungen total langsam, bis vielleicht zu dem Punkt, wo sie wie ein Denkmal sind, die bewegen sich überhaupt nicht mehr. Und sie war in meinem Büro und bewegte sich nicht mehr. Wie ein lebendiges Denkmal. Ich nannte sie mit Namen. Ich sage, du, hör zu, die Mächte kommen, du musst vergeben, es geht um dein Leben. Bitte, bitte, bitte. Ich habe sie angefleht. Und das wurde nur noch stärker. Ich werde es nicht tun. Blanke Hass in ihren Augen. Und vor mir, dort in meinem Arbeitszimmer, wurde diese Person zum Zombie. Und ich habe mit einer Ärztin telefoniert und sie haben mir erklärt, was passiert ist. Das hat einen medizinischen Namen, aber geistlich ist es nichts anderes als wie eine Psychose. Mächte einfach übernehmen die Person und sie sind nicht mehr Herr ihrer selbst. Und schlussendlich, ich hatte keine andere Möglichkeit mehr, ich musste sie in die Psychiatrie fahren. Und sie ging ganz langsam, wie ein Roboter. Und es hat ganz lange gedauert, bis sie dann aus meinem Arbeitszimmer dann hinaus aus dem Haus in das Auto. Sie war nicht mehr in Selbstkontrolle. Und Mächte der Finsternis haben sie übernommen. Und das war so eine Lektion für mich. Wie schnell das gehen kann. Wenn Menschen sich weigern, nachdem sie die Wahrheit gehört zu haben, der Wahrheit zu gehorchen, durch Bitterkeit und Anklage und Unwilligkeit zu vergeben, hat sie sich geöffnet für den Teufel, hat Raum gemacht für den Teufel und der Teufel hat das genommen. Er wird früher oder später den Raum nehmen, den wir ihm geben. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Hier geht es um Wut und Zorn. Auch das ist in der Liste in Epheser 4 enthalten gewesen. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Also ohne Schutz. Der Feind kann einfach reinkommen. Aber wenn wir unsere verkehrten Haltung dann sehen und zurücknehmen und uns davon abkehren, dann gibt es Freiheit. Dann gibt es Freiheit. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich glaube, es war irgendwie in einem Segnungsteil im Gottesdienst. Man betete für eine Frau und auf einmal sie fiel auf eine komische Art zu Boden, nicht so wie sonst Leute einfach im Geist ruhen, sondern das war irgendwie ganz komisch. Sie krachte so zusammen und dann auf dem Boden machte sie ganz seltsame Bewegungen und wir haben da schwere Holzstühle gehabt, die auch so ineinander gekettet sind. Es war bestimmt eine Reihe von so viel Stühlen wie hier, wenn nicht noch zwei mehr. Und sie lag auf dem Boden und wand sich wie eine Schlange und macht ein furchtbares Gesicht und dann griff sie zwei Stuhlbeine und dann hat sie die ganze Reihe hochgehoben. Eine kleine, schwache Frau hat eine ganze Stuhlreihe hochgehoben, als wären die alle nur aus Pappe. Und hat fürchterlich rumgeschrien. Natürlich, jeder weiß, jetzt sind hier dämonische Mächte, die sich manifestieren. Und wir haben sie dann mit ein paar Ordnern dann ins Büro geschafft. Und dort wollten wir beten und dann ging der Spuk erst richtig los. Die wollte an die Möbel, die wollte an uns, die wollte sich selber umbringen. Das war ein Riesenturbulenz. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir schon verstanden, es geht hier nicht darum, wer ist der Stärkere, sondern wo hat der Feind irgendwo Anrechte. Und in einer solchen Situation kommt sehr häufig das Wort der Erkenntnis. Du musst nur sagen, Heiliger Geist, was ist hier los? Was ist der Punkt? Weil er will viel mehr als die Frau oder die Seelsorger, dass sie frei wird. Er will. Und er gibt Klarheit und stellt ein, zwei Fragen und zack, die Sache ist auf dem Tisch. Und der Heilige Geist hat offenbart, da ist Hass und Eifersucht. Und wir haben sie gefragt und dann kam das raus. Sie war die benachteiligte Schwester, ihre große Schwester war die Schöne, die Bevorzugte, die Geliebte, die alle mochten und sie war das hässliche Entlein. Und da war ein Hass, ein massiver Hass auf die Schwester. Also wir haben diesen ganzen Spuk abgebrochen und haben gesagt, komm, fertig, wir gebieten jetzt hier nicht, jetzt klären wir die Dinge. Und dann konnte sie das sehen, dass das Riesenunrecht ist, diese Haltung gehabt zu haben gegenüber ihrer scheinbar bevorzugten Schwester. Und dann hat sie das bekannt als Schuld, diese Eifersucht und diesen Hass und hat Gott das hingelegt und hat Vergebung in Anspruch genommen. Und dann, ohne dass wir überhaupt noch einmal geboten haben, ganz brav und ganz manierlich, ohne noch ein einziges Mal irgendwie großes Theater zu machen oder an die Möbel zu gehen, sind die Mächte einfach ausgefahren. Einfach ausgefahren. Warum? Weil was wir gesagt haben, im Namen Jesu raus, lass diese Frau los, galt schon, aber konnte noch nicht sich auswirken, weil sie den Feind selber festgehalten hat, weil der Feind Anrechte hatte. Und sobald sie diese Anrechte losgelassen hat, kam der Heilige Geist und brachte das zur Anwendung und zur Wirksamkeit, was wir schon gesagt haben. Und die Mächte mussten einfach gehen und sie wurde wunderbar befreit. Und ihr ganzes Gesicht von da an hat sich total verändert, total verändert. Es war ein Phänomen zu sehen, wie diese Frau aufgeblüht ist. Ja. So, was ist der Unterschied zwischen den beiden Geschichten? Die einen haben kooperiert und die anderen nicht. Hat der Wahrheit widerstanden. Denkt an 2. Timotheus 2, 25. Buße zur Erkenntnis der Wahrheit, damit sie herauskommen aus dem Strick, unter denen sie, den Fallstrick des Teufels, von dem sie gefangen worden sind. Lass mich noch ein paar andere Bereiche nennen. Unreinheit. Sexuelle Unreinheit. Dämonen sind unreine Geister und sie verführen Menschen zu Unreinheit. Und wenn wir Unreinheit tolerieren in unserem Leben, sei es in Taten oder sei es in Gedanken, dann geben wir Raum dem Feind. Und Paulus sagt so klar, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit Dämonen habt. 1. Korinther 10. Ich will nicht. Es ist offensichtlich nötig, Christen zu sagen, dass sie keine Gemeinschaft mit Dämonen haben sollen. Sonst hätte Paulus das nicht geschrieben. Und Unreinheit ist ein Bereich, der dem Feind Raum gibt. Lass uns einmal Sprüche 5 lesen. Vers 20. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Denn vor den Augen des Herrn liegt eines jeden Weg und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Der Herr sieht, was wir tun. Der Herr sieht, womit wir uns beschäftigen. Der Herr sieht, was wir in unserer Freizeit, wo niemand da ist, wo du ganz alleine bist, womit wir uns beschäftigen. Er sieht das. Und nicht nur der Herr sieht es, auch der Feind sieht, welche Chancen wir ihm da geben und er wird sie wahrnehmen. Seine eigenen Sünden fangen ihn, den Gottlosen, und in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Sünde wird zu Stricken. Menschen werden gebunden. Danach kommen sie nicht mehr so ohne weiteres heraus. Sie benutzen ihre Willenskraft, aber sie kommen nicht mehr heraus. Es gibt einen Punkt, wo man über eine Grenze geht und dann kommt eine dämonische Bindung zustande und dann ist das ein Zwang. Und egal, wenn man dann auch sagt, man will es nicht mehr, man kann es nicht mehr lassen, bis dem Feind das Anrecht entzogen wird, bis wir diesen Vertrag kündigen, einwilligen in Sünde und leben in Sünde als Lebensstil. Ich rede nicht davon, jemand fällt, weil er noch nicht gelernt hat, wirklich stehen zu bleiben und Versuchungen zu widerstehen, sondern dieser Mensch hat Vergebung ohne Ende. Aber ich rede davon, Menschen geben sich einem Lebensstil hin, der Unreinheit. Und sie tun nicht Buße, sie nennen das nicht so, wie Gott es nennt. Sie wollen nicht rauskommen, sie suchen nicht Lehre und Hilfe und Seelsorge, um zu wissen, welche Schritte sollen sie gehen, sondern sie lieben ihre Sünde so sehr, dass sie anfangen, eine Theologie zu basteln, dass diese Sünde doch in Ordnung ist und dass es nicht so schlimm ist. Und bei solchen Menschen wird die Sünde zu einem Strick und sie werden festgehalten. Und es geht noch weiter hier, die Warnung. Ein solcher wird sterben aus Mangel an Zucht und in der Größe seiner Narrheit taumelt er dahin. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir physisch sterben, aber es gibt auch ein Ersterben unseres Herzens, ein Ersterben unseres Verlangens, noch mit Gott zu gehen und Gott zu suchen und Gott zu dienen. Und dann stirbt das und wir werden stumpf und gleichgültig und immer apathischer und immer toleranter der Sünde gegenüber. Sünde ist dynamisch. Sünde wächst. Wo Sünde zugelassen wird, wird sie den Raum ausfüllen und sie wird mehr Raum einnehmen. Sünde ist nie mit dem zufrieden, was man ihr gibt. Sie wird immer weitergehen. Sie wird immer weitergehen. Es fängt ganz harmlos an. Ich habe zu Hause ein Artikel, wo ein Interview ist mit einem Mann, der in der Todeszelle ist. Er ist verurteilt wegen Sexualmord und wartet jetzt auf den Hinrichtungstermin. Und ein Mann Gottes hat mit ihm ein Interview. Und dieser Mann, der dort zum Tode verurteilt ist, ist inzwischen Christ geworden. Und jetzt sagt er in diesem Interview, ich will, dass alle Männer in der ganzen Welt das wissen. Pornografie ist eine Sucht und es fängt ganz harmlos an. Und wie bei einem Drogenabhängigen, die Dosis muss man immer mehr steigern. Und so ging er von einem Level zum nächsten und es wurde immer brutaler und immer dämonischer und immer ekliger, was er sich da reinziehen musste. Und dann kam der Punkt, wo er nicht mehr nur Befriedigung haben konnte, indem er diese Dinge anschauen, sich angesehen hat, sondern dann verlangte sein Fleisch mehr und er fing an, Menschen in bestialischer Weise zu quälen und fing an, dann eben diese Sexualmorde zu begehen. Und er sagt, es ist wie eine Sucht. Es fängt klein an und es geht immer weiter und es wird immer tiefer und es gräbt sich hinein in deine Persönlichkeit und alles dreht sich nur noch um das eine. Das ist wie bei einem Heroinabhängigen, wie bei einem Trinker. Das ganze Leben dreht sich nachher nur noch um das eine. Und man wird wie fremdgesteuert und man ist überhaupt nicht mehr Herr seiner Sinne. Ich hatte mit einem jungen Mann zu tun, der auch so angefangen hat mit Bilder und mit Videos und solchen Dingen und sich das anzuschauen. Und irgendwann kam der Punkt, wo das auch nicht mehr genug war und er musste mehr haben. Und das musst du mir vorstellen, auf dem Dorfe, wo man gar nicht irgendwie sich unbeobachtet irgendwie bewegen kann. Er ging zum Nachbarn in der Nacht und holte sich irgendwie vom Haus eine Riesenleiter und dann lief er mit der Leiter durch das Dorf und stellte die Leiter an Häuser und kletterte die Stufen hoch und schaute da in die Schlafzimmer hinein. Und hat eine wunderhübsche junge Frau, er ist jung verheiratet, wenige Jahre verheiratet, hat eine wunderhübsche Frau, die ihn liebt. Und ohne Frage, die bereit ist, in sexueller Hinsicht ihm alles zu geben, was er braucht. Aber er war ferngesteuert, er war besetzt von etwas und fing an, so verrückte Dinge zu tun. Rannte mit der Leiter dann nachts durchs Dorf. Das kann doch nicht lange gut gehen. Und es ging auch nicht lange gut. Und er wurde erwischt. Und dann ist das wiederholt passiert. Und dann wurde er verurteilt. Und er wurde verurteilt, in Therapie zu gehen. Und dann macht er eine Therapie und gleichzeitig versucht noch die Seelsorger oder der Seelsorger der Gemeinde dann mit ihm zu arbeiten. Und da kam raus, was das eigentliche Problem war. Und er sagte dann, wenn ich von der Psychotherapie komme, dann fühle ich mich so wohl, weil die verstehen mich und die verurteilen mich nicht. Aber wenn ich bei euch in der Seelsorge bin, das engt mich alles ein. Warum hat ihn das eingeengt? Weil er nicht die Wahrheit akzeptieren wollte. Er wollte nicht seine Sünde nennen und behandeln, wie Gott sagt, dass man Sünde nennen und behandeln soll. Und da in der weltlichen Psychotherapie, ja, die haben einfach nur nett mit ihm geredet und sind einfach davon ausgegangen, irgendwann löst sich das schon von alleine irgendwie auf. Eine dämonische Bindung löst sich nicht von alleine auf. Das passiert nicht. Der Teufel lässt ein Opfer nicht einfach wieder los. Und da war klar, was die Wurzel seiner Problematik ist. Nicht seine Unreinheit, sondern die Wurzel war sein Stolz, seine Unbelehrbarkeit. Nicht sich dem Wort Gottes zu unterordnen und nicht bereit zu sein, mit den Dingen so umzugehen, wie das Wort Gottes es sagt. Vielleicht nachher kommen noch ein paar Worte aus der Schrift über diese Haltung des Stolzes, der Unbelehrbarkeit. Lass mich noch ein paar andere Dinge dazu tun, einfach damit wir das klar sehen, wie Gott das wichtig ist. In 5. Mose 23, Vers 15. Denn der Herr, dein Gott, lebt mitten in deinem Lager, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Das ist die Absicht Gottes, dir Sieg zu geben, dich zu erretten. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich von dir abwendet. Gott sagt, wenn ich bei meinen Leuten in ihrem Lager, in ihrem Zuhause etwas Anstößiges finde, dann muss ich mich abwenden. Das ist der Gott der Bibel. Dann muss ich mich von ihnen abwenden. Er hört nicht auf zu lieben, aber ihm werden die Hände gebunden. Er kann nicht mehr segnen. Das ist das Problem, das Gott hat. Verstehst du das? Und Gott handelt heute noch genau so. Das ist nur eine Spezialanwendung dieses Grundprinzips. Gott widersteht dem Stolzen. Er widersteht dem Stolzen. Er hat nicht aufgehört, ihn zu lieben. Aber weil dieser Mensch in Stolz geht, bewegt er sich heraus aus dem Schutzbereich Gottes und beginnt eine Gemeinschaft sozusagen, eine Partnerschaft mit dem Teufel. Der Erzstolze ist der Teufel. Und wenn wir uns auf Stolz einlassen, dann laden wir den Teufel ein zur Party. Und wenn wir das tun, dann kommt er. Das ist, was die Bibel sagt. Dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich, sag ich mal, deswegen von dir abwendet. Dasselbe haben wir im Neuen Testament, 2. Korinther 6. Rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen. Du sagst ja, was ist Unreines? Unrein ist all das, was Gott als unrein ansieht. Und dann kommen so ganz clever und sagen, ja, Sexualität ist ja von Gott. Allerdings, das ist ein wunderbares Geschenk. Und du darfst es genießen mit deinem Ehepartner. Aber weil du Sexualität genießen darfst, hast du noch lange nicht das Recht, der Gier deines Fleisches nachzugehen und Nacktheit und Sexualität von anderen dir anzuschauen. Du hast nach den Regeln Gottes kein Recht dazu. Ich mache mal eine kleine Pause. Denk darüber nach. Du hast kein Recht, dir Unreinheit anzuschauen. Wenn wir diesem Verlangen des Fleisches nach Nacktheit anzusehen und sexuelle Handlungen von anderen anzuschauen nachgeben. Wir werden uns einen unreinen Geist einhandeln. Wir werden ihn uns einhandeln. Ganz, ganz, ganz gewiss. Weil wir die Hand reichen, weil wir Raum geben und wir werden gebunden werden. Und es ist wichtig, dass wir das einmal so ganz deutlich auf uns wirken lassen. Und dass wir sagen, okay, weil das so ist, werde ich dem Teufel keinen Raum geben. Und da, wo das schon zu einem Teil oder zu einem größeren Teil geschehen ist, da kommst du heute zur Besinnung. Und da sagst du, jetzt ist fertig mit diesem leichtfertigen Spiel. Jetzt ist Schluss damit. Ich mache heute die Tür zu. Ich kündige diesen Vertrag. Wenn wir in Dinge hineingehen, die aus der Welt des Teufels sind, ob das Zauberei ist, der ganze esoterische, okkulte Bereich. Neulich bin ich in einer Wohnung gewesen von Christen, aber es war nicht hier in Mitteleuropa. Ich denke, ich traue meinen Augen nicht. Da haben sie Feng Shui in ihrem Haus. Money Tree. Das ist chinesische Hokuspokus. Da hast du so ein kleines, wie so ein Bonsai-Bäumchen, und statt Blätter sind da Münzen dran. Und das ist so, wenn du das in dein Wohnzimmer stellst, dann wird dein Haus gesegnet und Geld kommt in dein Haus. Das ist Hokuspokus. Und Christen haben mit Hokuspokus nichts zu tun. Und sie schauen sich keine Filme und keine Bilder an von Dämonen und Zauberei und all diesen Dingen. Das ist keine harmlose Geschichte. Sondern da öffnen wir die Tür in unserem Haus für dämonische Mächte. Das ist so, ihr Lieben. Das ist so. Und Gott sagt, sei wachsam, hab nichts Anstößiges in deinem Haus, habe nichts Anstößiges. Ist da unreines Zeug, sind da unreine Bilder, Videos, DVDs, Bücher, ist da etwas in deinem Haus aus der dämonischen Welt, ist da etwas? Ich komme in Häuser, da schaue ich die Regale an, weil ich Bücherfan bin und dann sehe ich in christlichen Häusern Harry Potter. Es ist unglaublich. Und dann haben wir wilde Theorien, die er weg und kommt nicht wegen der Freimaurer. Die Erweckung kommt nicht, weil wir spielen mit dem Teufel. Und Gottes Ziel ist, seine Gegenwart und seine Heiligkeit aufzurichten, sodass so ein Licht da ist, dass jeder Neubekehrte sofort in das Licht kommt und ohne, dass wir ihm etwas erzählen müssen, er sofort merkt, hey, diese Dinge gehen einfach nicht mehr. Und ich habe das viele Male erlebt, viele Male. Menschen, die richtig aus dem Atheismus kommen, die schon jahrelang zusammenleben wie Mann und Frau, nicht verheiratet sind, sie bekehren sich. Und ohne, dass irgendjemand etwas sagt, sie merken, das geht so nicht mehr weiter mit uns. Niemand hat ihnen gesagt, sie haben keine Predigt darüber gehört, aber der Geist Gottes überführt sie, dass das, wie sie zusammenleben, dass das vor Gott nicht in Ordnung ist. Und sie gehen auseinander, gehen durch Ehevorbereitungskurs und dann wird geheiratet und dann ist alles gut. Und der Segen Gottes ist da. Halleluja. Und dann kommen die Frommen und sagen, ja, wollen wir da so gesetzlich sein und die leben doch schon, die sind doch schon vor Gott verheiratet und jetzt sollen die doch auseinanderziehen. Das heißt doch zwei Mieten und das ist doch viel zu kompliziert und in 3 Monaten heiraten die doch dann sowieso. Dann torpedieren die Fremden, die Gemeindeleute manchmal. Das, was der Heilige Geist diesen Neubekehrten gesagt hat. Weil wir einen anderen Standard haben, als den Gott hat. Und der Standard Gottes ist aber der Standard, durch den der Segen kommt. Halleluja. Gottes Segen kommt auf Gottes Maßstäbe und auf Gottes Ordnungen. Und eine Gemeinde, die toleriert, dass Menschen, die nicht verheiratet sind, wie Mann und Frau zusammenleben, sie wird sehr schnell noch viel mehr solche Probleme bekommen. Wenn die Unreinheit toleriert wird, wird sie sich ausbreiten. Das ist so. Und dafür brauchen wir Leiterschaft, dafür brauchen wir Älteste. Und wie viele Male habe ich das gesehen, dass der religiöse, humanistische Geist den Ältesten, die Eifer haben für Gott und für die Wahrheit, in den Rücken fällt. Und Gott gebe Gnade, dass das hier nicht passiert. Gott ist dabei, seine Ordnung aufzurichten. Aber er hat erst begonnen. Er hat erst begonnen. Und es wird noch so mancher Aufschrei kommen in dieser Gemeinde. Es ist noch nicht durch. Es ist ein guter Start. Es geht in die richtige Richtung. Es gibt Raum für den Heiligen Geist. Aber es gibt noch einige Dinge, die sind noch zu klären. Und wollen wir uns hinter die Ältesten stellen und sagen, geht ihr voran und führt uns in der Furcht Gottes. Und macht keine Kompromisse, bitte macht keine Kompromisse. Und wir unterstützen euch, wir stehen dahinter. Wir wollen, dass in allen Bereichen, in der Ehe, in der Jugend, was Arbeit angeht, was Finanzen angeht, was Fernseh- und Kinokonsum angeht, in allen Bereichen, was Gedanken und Fantasie angeht, in allen Bereichen, wir wollen die Ordnung Gottes aufgerichtet sehen in dieser Gemeinde. Tut das, bitte. Unterstützt die Ältesten in diesem Kampf. Und Gott wird ein gewaltiges Werk tun. Und Gott kann etwas tun, was ihr noch nie gesehen habt. Und er kann euch zu einer Leuchtergemeinde machen, die vielen anderen den Weg weist und die viele andere motiviert und inspiriert, mit religiösen, menschlichen Geschichten zu brechen und in die Freude der Heiligkeit Gottes hineinzukommen. Das ist, was Gott will. Es geht um viel, viel mehr als nur um eine örtliche Gemeinde. Dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich abwendet. Ein anderer Bereich, wo wir Raum geben dem Feind, ist Rebellion, Auflehnung gegen die Ordnung Gottes. Das hängt natürlich alles irgendwie damit zusammen. Und Gott sagt hier im Psalm 81, oh, dass mein Volk auf mich hörte, Israel in meinen Wegen wandelte. Bald würde ich ihre Feinde beugen und meine Hand wenden gegen ihre Bedränger. So Gott sagt, ich möchte handeln. Ich will freisetzen. Ich will Sieg geben über die Feinde. Aber es fehlt mir die Freiheit dazu. Es fehlt mir die legale Grundlage, meinem Volk beizustehen. Was fehlt, ist zu hören auf das Wort des Herrn. Oh, dass mein Volk auf mich hörte, Israel in meinen Wegen wandelte. Gott hat solche Sehnsucht, dass wir Ja sagen zu seinen Wegen, weil dann wird er aufstehen gegen unsere Bedränger. Er wird aufstehen gegen unsere Feinde. Halleluja. So, wiederum sehen wir an dieser Schriftstelle, es ist nicht ein williges Volk wartet auf einen unwilligen Gott. Es ist genau andersrum. Gott sagt, oh, dass sie doch in meinen Wegen wandeln, dass sie doch hören würden, was ich zu sagen habe. Und bald schon würde ich aufstehen, ihre Feinde beugen, meine Hand wenden gegen ihre Bedränger. Gott ist der Befreier, der Teufel ist der, der bindet und der knechtet. Lass uns ein paar Warnungen hören aus den Sprüchen. Ein Pfad zum Leben ist, wer auf Zucht achtet. Wer aber die Mahnung unbeachtet lässt, leitet in die Irre. Also das Leben kommt, wenn wir belehrbar sind, wenn wir auf Disziplinierung, auf Korrektur Acht geben und rauskommen aus dieser Mentalität immer, ja, aber ich sehe das nicht so. Manchmal versucht man Menschen zu helfen und sagt ihnen, da geht's lang. Und dann kommt diese arrogante Haltung, das sehe ich aber ganz anders. Manchmal fragen mich Menschen in Bezug auf, wie schätzt du bestimmte Dienste ein? Und viele Male fragen sie nach ganz, ganz schrägen und wirklich Dienste, die Menschen unter Bindung bringen, die Menschen unter ein religiöses Joch bringen, die Menschen in totale Knechtschaft hineinbringen. Und dann sage ich, was ich über diesen Dienst weiß und wie ich das sehe und wie ich das anhand des Wortes Gottes beurteile. Und dann kommt heraus, was ihr Herz ist. Aber das sehe ich ganz anders. Ja, warum fragen Sie dann? Sie fragen nur, weil sie eine Bestätigung haben wollen. Sie rennen von einem zu anderen, bis endlich jemand ihnen bestätigt, doch, dieses Zeug ist gut und das wird dir gut tun und das dient zu deinem geistlichen Wachstum. Lass mich das einmal in aller Deutlichkeit sagen. Wenn die Ältesten der Gemeinde in irgendeiner Situation dir persönlich sagen, schmeiß dieses Zeug weg, dann bist du gut beraten zu sagen, ich verstehe noch nicht warum, aber ich glaube euch, dass ihr besorgt seid um mich. Und ich werde tun, was ihr sagt. Und wenn du das tust, wird Gott dir Licht geben und du fängst an zu verstehen, was sie schon sehen. Aber wenn du sagst, puh, wer seid ihr? Wir sind frei, ich kann machen, was ich will und ich finde diese Bücher sehr gesegnet und die helfen mir sehr, dann zeigst du damit, dass du in geistlicher Unabhängigkeit lebst. Aber die Aufgabe der Hirten ist, dich vor den Wölfen zu bewahren. Und wenn ein Hirte sagt, Vorsicht, da kommt ein Wolf, dann stellst du dich da nicht hin und sagst, wieso, das ist doch ein Schaf. Hirten können Wölfe besser unterscheiden von Schafen als manche dumme Schafe. Amen. Aber wenn du da ein verkehrtes Bild hast von Leiterschaft und denkst, Leiterschaft will dich einengen, will dich berauben, will dich behindern, will nicht Raum machen, dass du in die Freiheit kommst, wenn du voller Misstrauen bist, voller Stolz bist, voller Unabhängigkeit, dann werden diese Warnungen hier in dein Ohr reingehen und da wieder rausgehen und du denkst oder sagst es sogar, ich mache sowieso, was ich will. Und ihr Lieben, wir müssen etwas verstehen. Wenn Gott in eine Gemeinde kommt, und ohne Frage, bitte versteht das nicht verkehrt, aber ohne Frage kann ich als Außenstehender sehen, wie Gott anfängt, hier etwas aufzurichten. Und ich sehe eine Veränderung. Ich sehe eine Veränderung von letzten Januar zu letzten Oktober und ich sehe eine weitere Veränderung von Oktober oder Anfang November zu jetzt. Etwas ist im Gange. Etwas baut sich auf. Etwas kommt. Und wir müssen verstehen, wenn das Maß der Gegenwart Gottes steigt, dann steigt auch die Intensität des Gerichtes Gottes. In einer geistlosen, schlafenden Gemeinde nicht zu hören, was Älteste sagen, hat vielleicht fast keine Auswirkungen. Aber in einer Gemeinde, wo Männer Gottes sind, die sich nach Gott ausstrecken und die sagen, wir wollen hier, egal was das kostet, die Gegenwart Gottes haben. Wir wollen eine Gemeinde sein nach dem Herzen Gottes. Und Gott fängt an zu kommen. Und dann eine solche Korrektur zu verwerfen, wenn Älteste sagen, hey, dieses Zeug von diesem Dienst, das ist nicht gesund. Da ist ein bisschen Wahrheit drin, aber viel Gift. Und es wird dein geistiges Leben ruinieren. Schmeiß das raus. Und du sagst, pff, wer bist denn du? Ich weiß selber. Das kann in Zukunft wesentlich dramatischer werden als noch vor einem Jahr. Versteht ihr dieses Prinzip? In der ersten Gemeinde war die Gegenwart Gottes pur da und zwei lügen gegen den Heiligen Geist und sie fallen sofort tot um. Heute in vielen Gemeinden, Leute können lügen gegen den Heiligen Geist, können Heuchelei leben und sie leben immer noch. Was ist der Unterschied? Die Gegenwart Gottes ist der Unterschied. Je mehr Herrlichkeit, umso mehr Gericht. Das ist, was viele nicht verstehen. Sie sagen, Herr, komm und schenke du Erweckung. Sind wir bereit? Wir brauchen ein solides Fundament und darum versuche ich diese Dinge zu erklären, dass wir verstehen, wenn Gott kommt und wenn Gott redet und der Heilige Geist bestätigt, dass das Wort des Herrn ist, das zu verwerfen, kostet dich mehr als einfach in einer Situation, wo viel, viel weniger oder vielleicht nichts von Gegenwart Gottes da ist. Ein Pfad zum Leben ist, wer auf Zucht achtet. Wer die Mahnung unbeachtet lässt, leitet in die Irre. Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters. Sprüche 15, Vers 5. Wer aber die Zurechtweisung beachtet, der ist klug. So, was ich tun würde an deiner Stelle, ich würde zu den Ältesten gehen und sagen, neben dem, was hier in der Gemeinde kommt, habe ich meine Quellen, wo ich Inspiration und Auferbauung und Ermutigung und Lehre bekomme. Das habe ich hier und da und da und da. Macht mal bitte einen Überblick und schaut mal, und ich möchte hören, was ihr dazu sagt, und ich werde annehmen, was ihr dazu sagt. Hallo. Das wäre ein weises Vorgehen. Aber wer in Unabhängigkeit ist, sagt, nee, mein Lieblingsprediger, egal was die anderen darüber sagen, das lasse ich mir nicht nehmen. Unabhängigkeit, Stolz. Und wenn wir uns auf diese Dinge begeben, dann begeben wir uns auf die Ebene des Feindes. Er ist der Superstolze. Er hat den Stolz erfunden. Und wenn wir uns auf die Ebene des Stolzes begeben, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Eine spezielle Form des Stolzes ist Faulheit, geistliche Faulheit. Und in Sprüchen heißt, ich habe die Schriftstelle jetzt nicht, der Faule ist ein Bruder des Verderbers. Der Verderber ist der Teufel. Und der Faule begibt sich auf das Niveau. Er lädt den Verderber ein. Und er wird Fluch haben in seinem Leben. Er wird Fluch haben. Das sind keine Kleinigkeiten. Diese Dinge sind real. Und ich habe Menschen gesehen, die solche Warnungen gehört haben und bejaht haben. Und dann irgendwann wurden sie betört und haben diese Warnung in den Wind geschlagen. Aber sie haben sie schon gehört. Und dann hinter sich geworfen und verachtet. Und sie sind so abgestürzt. Und sie haben so viel verloren. Ich habe eine Reihe von Christen gesehen, die in Stolz sich erhoben haben und waren nicht zu korrigieren. Und sie sind in der Psychiatrie gelandet. Eine Psychose nach der anderen, bis sie wie degeneriert sind, auf einem Niveau wie ein Kind auf einmal sich bewegen. Wiewohl sie noch immer hochintelligent meinetwegen sind, eine bestimmte Person, habe ich jetzt gesagt, hochintelligent, du kannst mit dem über Wirtschaft oder Politik reden, der weiß Dinge, wovon ich keine Ahnung habe. Aber in Bezug auf geistliche Dinge vollkommen blind. Er weiß nicht, wo er steht. Er weiß nicht, in was er ist. Er weiß nicht, was ihn fernsteuert. Er hat überhaupt keine Freiheit mehr in seinem Leben. Ich sage das nicht, um euch Angst zu machen, sondern dass ihr sagt, hey, wenn es solche Dinge gibt, wenn das in der Bibel ist, wenn da wirklich ein Feind ist, dem man Raum geben kann, dann weiß ich eins, diesen Abend lasse ich nicht beenden, bevor ich entscheide, mit mir nicht. Ich gehe in Wegen der Reinheit, ich gehe in Wegen der Vergebung, ich gehe in Wegen der Belehrbarkeit. Ich bleibe im Schutz Gottes und in allen Bereichen meines Lebens werde ich den Schutz Gottes aufrichten. Ist das eine gute Entscheidung? Ist das klug? Jawohl, das ist sehr klug. Sehr klug. Ich lobe euch für diese gute Entscheidung, die ich euch jetzt gerade so in den Mund gelegt habe. Wer Zucht fahren lässt, verachtet sich selbst. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Halleluja. So geh hier nicht raus und sag, oh, der hat mir heute Angst gemacht. Nein, ich mache dir keine Angst, ich warne dich. Da ist ein Unterschied zwischen Angst machen und warnen. Jesus warnt, dass wir wirklich vergeben. Und er sagt, das ist, was der Vater im Himmel tun wird, wenn wir nicht vergeben. Das ist eine Warnung, das ist kein Angst machen. Ja? Das ist wie, wenn da ein Schild steht, Vorsicht, Hochspannung, nicht berühren. Da gehst du auch nicht da vorbei und sagst, oh, Hilfe, furchtbar, da ist Hochspannung, die springt wahrscheinlich gleich über und dann falle ich tot um. Nein, du sollst einfach nur klug sein und das Ding nicht berühren. Ganz einfach. Und dann kannst du ganz locker daneben stehen und sagen, da ist Hochspannung, wenn ich anfassen würde, falle ich tot um, tue ich aber nicht. Und du bist ganz locker, oh, Hilfe, oh, der Tod ist so nah. Nein, du bist ganz entspannt, verstehst du? Das ist der Unterschied zwischen Angst machen und Warnung. Ja? Hast du es verstanden? Und was heute kam, war eine gut gemeinte Warnung vom Herrn. Und nicht ein Angstmachen. So bitte, geh hier nicht raus und erzähle irgendwo rum, der Henkel, der macht dir nur Angst. Nein, ich lehre dich, wie du in Schutz leben kannst. Wie du Autorität haben kannst über den Feind. Wie du jedes Fenster und jede Tür in deinem Lebenshaus zumachen kannst und sagen kannst, das ist zu und fertig und so bleibt es. Halleluja. So, wenn du erkennst an irgendeiner Stelle, in diesen Bereichen, die ich aufgezählt habe, vielleicht auch noch etwas anderes, das war sicherlich nicht eine vollständige Liste, Aber da gibt es wie einen geheimen Vertrag. Wer verborgene Sünde pflegt, wer unreines Zeug zu Hause hat, das ist wie ein Vertrag. Ich weiß das von Zeugen Jehovas, die wissen, wenn sie jemandem ihr Material aufgeschwatzt haben, ist eine geistliche Verbindung da und sie können weitergehen und diese Familie oder diesen Haushalt beeinflussen. Als erstes müssen sie etwas deponieren dort. Die verstehen mehr von geistlichen Gesetzen als wir. Wenn etwas von ihnen deponiert ist im Haus, dann haben sie wie einen Fuß in der Tür. Und die Chance besteht, dass diese Tür sich weiter auftut. Und so arbeitet der Teufel. Und wenn da irgendetwas ist an Unreinheit, Filme, Bilder, Romane, okkultes Zeugs, irgendetwas in deinem Haus und in deinem Leben, Unvergebenheit in deinem Herzen, ein Schwur, niemals werde ich dieser Person vergeben. Wenn da ständig dieses Anklagen ist und jede Gelegenheit benutzt du, um diese Person wieder vor anderen zu beschuldigen, wenn das in dir ist, dann hast du einen Vertrag gemacht mit der Finsternis. Und diesen Vertrag kannst du heute annullieren. Du kannst heute diesen Vertrag zerreißen, indem du zur Wahrheit stehst, indem du Sünde Sünde nennst und sagst, ich breche jetzt mit dieser geheimen Geschichte. Ich höre damit auf, ich komme da heraus, ich beende jegliche Beziehungen mit der Welt der Finsternis. Ich will nichts damit zu tun haben. Und eine solche Entscheidung ist ein erster wichtiger Schritt und danach brauchst du ein Gespräch, wo das aufgearbeitet wird, wo das geklärt wird, wo das dann nochmal durchgegangen wird. Aber es beginnt mit einer Entscheidung. Ich werde dem Teufel keinen Raum geben. Und wenn du entdeckt hast, dass du an irgendeiner Stelle schon Raum gegeben hast, dann wollen wir dir Gelegenheit geben. Nicht für uns, nicht für die Leiterschaft, nicht für mich, sondern du für dich. Dass du aufstehst und brichst mit dieser Geschichte und ein Zeichen setzt vor Gott und vor der unsichtbaren Welt. Ich kündige diesen Vertrag heute auf. Es ist fertig. Und es beginnt mit einer Entscheidung. Und ich werde jetzt beten und dann werde ich diejenigen, die das betrifft. Ich rede nicht von Menschen, die in Sünde gefallen sind, erkennen, dass das Sünde ist und haben das bekannt und bemühen sich, so gut sie das können, an der Stelle klar zu leben. Ich rede von Menschen, die aktuell, nicht punktuell, sondern über lange Strecken irgendwo geheime Dinge haben, Beziehungen haben, zur Okkulten, zur Unreinen, zur Welt der Finsternis. Brich das heute um deines Willen. Halleluja. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Du bist der Geist der Wahrheit. Du bist der Geist, der durch Wahrheit in alle Freiheit führt. Du bist der Geist, der uns die Nähe Gottes bringt, die Liebe in unser Herz ausgießt vom Vater. Und du bist der, der von Sünde überführt. Und wir danken dir für diesen Abend, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Licht, das du hineingibst, das nicht nur für hier jetzt ist, für die, die heute Abend hier sind. Es ist auch etwas hineingelegt an geistliche Weichenstellung für die kommenden Zeiten. Und ich danke dir für das, was du hier jetzt hineingelegt hast. Und es wird bleiben und niemand wird das zerreden oder irgendwie nivellieren oder in Frage stellen, weil es dein Wort ist. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir für Menschen, die du motivierst, du überführst und du motivierst. Du überführst nicht und beschämst uns und verdammst uns, sondern du überführst und sagst, komm doch ans Licht, brich mit der Finsternis, hab keine Gemeinschaft mit den Dämonen, damit ich dich segnen kann. Ich will nichts Anstößiges in deinem Hause finden. Danke Herr, und ich preise dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Herr, für Gefängnisse, die heute aufgetan werden. Danke, Herr, für Ketten, die zerreißen. Danke, Herr, für deine befreiende Macht aus Liebe und in Wahrheit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Können wir das Anbetungsteam nach vorne bitten noch einmal? Und wir wollen eine kurze Zeit einfach noch mal vor dem Herrn sein. Ich möchte, dass ihr auf den Herrn seht und nicht jetzt schaut, was ist jetzt hier vorne und wer kommt hier und kommt endlich die Person, von der ich schon lange weiß. Bitte nicht so etwas, sondern wir sind vor Gott. Und wenn du sagst, es gibt keinen Grund, warum ich nach vorne kommen soll und warum ich einen Vertrag brechen soll, dann danke Gott dafür, aber nimm trotzdem diese Botschaft an und bete Gott an und sag, Gott, gib mir mehr Furcht ins Herz, dass ich noch klarer und noch bewusster und noch nüchterner und noch entschiedener meinen Weg gehe. Und ich danke dir für jeden, den du hier nach vorne bringst und der diesen Schritt geht, ans Licht zu kommen und den Vertrag aufzukündigen mit der Finsternis. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So, wir beten den Herrn an und diejenigen, die angesprochen sind, die etwas Anstößiges in ihrem Leben versteckt halten, Unvergebenheit, Unreinheit, Verbindungen zu einer Welt, die nicht sauber ist, komm hier jetzt nach vorne und sag es Gott und sag es so, wie Gott möchte, dass du es nennen sollst. Beschönige nichts. Sag Gott, hier bin ich. Du hast mich erwischt heute. Es betrifft mich. Ich breche mit der Sünde. Ich tue dem Teufel die Tür zu. Halleluja. Wir danken dir, Herr. Du bist der Befreier. Du bist der, der uns wiederherstellt. Du bist der, der uns in diesen Schutz stellt, wo kein Feind nach uns greifen kann. Unsere lieben Geschwister richten, die hier vorne gekommen sind. Es ist nicht ein allgemeiner Segnungsaufruf, sondern was du jetzt tust, du bist ehrlich und du nennst deine Sünde beim Namen und sagst, Herr, ich breche damit. Ich widerrufe diesen Pakt. Ich widerrufe diesen Vertrag und ich werde das in Ordnung bringen. Du bist hier vorne, machst ein Zeichen vor Gott und der unsichtbaren Welt. Und du wirst das in den nächsten Tagen vollenden, diese ganze Geschichte, indem du ein Gespräch suchst mit deinem Hauskreisleiter oder wer immer in dieser Gemeinde auch für Seelsorge Ansprechpartner ist. Und Gott ist für dich. Gott ist ein vergebender, segnender Gott. Gott ist absolut für dich. Und Gott freut sich, dass du nach vorne gekommen bist. Gott ist für dich. Und wenn wir irgendeinen erwischen, der dich verachtet, weil du hier nach vorne gekommen bist, dem geben wir einen Seelsorge-Coupon für ein ermahnendes Gespräch. Halleluja. So, bekenn dein Ding, brich damit, wende dich ab, verbinde dich neu mit der Gerechtigkeit Gottes und glaube an Vergebung und glaube, dass Gott dir den Weg raus zeigt aus dem falschen Lebensstil, aus der falschen Verhaltensweise. Vertraue Gott. Vertraue Gott und er wird dich führen. Und du wirst seelsorgerliche Hilfe in Anspruch nehmen und du wirst wissen, wie du aus diesen geheimen Dingen total herauskommst. Aber das ist der Anfang. Dies ist der Bruch mit der Finsternis. Und du darfst auch gerne dem Teufel sagen, es ist fertig. Ich lade dich nicht mehr ein. Du bist hiermit ausgeladen aus meinem Leben. Ich habe Sünde Sünde genannt. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich wende mich ab von der Bosheit. Ich wende mich ab von der Unreinheit. Ich wende mich ab von der bösen Lust. Ich wende mich ab von dem, was mich gefangen nehmen wollte. Und ich gehe nicht weiter diesen falschen Weg. Ich gehe jetzt den Weg der Wahrheit, den Weg der Gerechtigkeit, den Weg der Heiligkeit. Und mein Gott ist mit mir. Er hat mir vergeben und er reinigt mich. Und ich muss hier nicht mit schlechtem Gewissen rumlaufen, aber er gibt mir Kraft, ganz herauszukommen aus dem verkehrten Lebensstil. Denn mein Gott ist für mich. So in dieser Art. Mach das einfach klar mit dem Herrn und dem Teufel. Mach klar, wo du stehst, dass niemand im Unklaren ist. Weder Gott noch der Teufel. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja.